Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Herzlich willkommen zu diesem ersten Gottesdienst im neuen Jahr. Und herzlich willkommen auch zur ersten Predigt in unserer neuen, in unserer aktuellen Predigtserie David, ein Leben nach dem Herzen Gottes. Und als du diesen Flyer zu unserer Predigtserie vielleicht zum ersten Mal in den Händen gehalten hast, da hast du dir gedacht, wer ist denn dieser David eigentlich, dass es sich lohnt, sich jetzt 2 Monate lang Sonntag für Sonntag in den Predigten mit diesem Typen zu beschäftigen? Wer war eigentlich dieser David, dass er uns heute noch etwas zu sagen hat, dass seine Lebensgeschichte uns heute noch etwas zu sagen hat? Wer war dieser David? David ist eine Person des Alten Testaments, mit der ich persönlich mich wirklich sehr verbunden fühle, den ich sehr bewundere. Er war ein treuer Diener, der die Aufgaben, die ihm übertragen wurden, immer sehr zuverlässig und verantwortungsbewusst erledigt hat. David war verrückt nach Gott. Er war verliebt in Gott. Er betete Gott an. Gottes Ehre war seine große Leidenschaft. Und David wurde zum Helden, als er Goliath besiegte. Die meisten von euch werden diese Geschichte kennen. David war ein Typ aus Fleisch und Blut, mit Ecken und Kanten, und er war voller Leidenschaft. Er führte wirklich ein intensives Leben. Und er war auch ein Mann mit vielen Fehlern und mit vielen Schwächen. Aber er war auch ein Mann, der sich permanent bereitwillig korrigieren ließ. Ich mag diesen Typen. Ich mag David. Und Gott mochte ihn auch. Und deshalb vertraute er ihm immer mehr wichtigere, verantwortungsbewusstere Aufgaben an. Und er nannte ihn am Ende einen Mann nach seinem Herzen. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Was mich an David ganz besonders fasziniert, das ist seine positive Grundeinstellung. Und deshalb zieht sich diese Aufforderung, sei positiv, so ein bisschen wie ein roter Faden durch diese Predigt heute. Sei positiv. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet nicht, dass du mit einem Dauergrinsen durchs Leben laufen sollst und alles, was um dich herum passiert, einfach kritiklos hinnehmen sollst. Wenn ich sage, sei positiv, dann meine ich, dass du eine grundsätzlich positive Einstellung zu dir selbst und zu deinem Leben finden sollst und diese auch erhalten sollst. Und bitte verwechsel das jetzt nicht mit diesem halb philosophischen, halb esoterischen Ansatz, den du in so vielen Ratgeberbüchern lesen kannst. Positiv denken. Kennst du das? Denk positiv und alles wird gut. Aber dieses Prinzip, denk positiv, das funktioniert nicht. In dieser Predigt geht es nicht darum, positiv zu sein. Umgekehrt, nicht darum, positiv zu denken, sondern positiv zu sein. Das ist ein Unterschied. Positiv sein kannst du nur, wenn du mit Gott verbunden bist. Er allein ist die Wurzel, aus der heraus sich alles in unserem Leben positiv entwickeln kann. In all unseren Kämpfen, in all unseren Versagen und in all unseren Rückschlägen, die auch wir erleben. David gehörte zu den Menschen, die Gottes Reich auf bemerkenswerte Weise vorangebracht haben. Wie hat er das geschafft? Gab es dafür einen bestimmten Grund? Hat er irgendetwas Bestimmtes getan? Oder hatte er einfach nur Glück, dass Gottes Wahl eben auf ihn fiel? Hatte David einfach nur gute Voraussetzungen? Wurde er vielleicht in die richtige Familie hineingeboren? Hat er das königliche Blut von seinen Vorfahren geerbt? Hatte er irgendwelche besonderen Begabungen? Sah er gut aus? Hatte er dicke Muskeln, Sixpack? War er vielleicht ein besonders sympathischer Typ, den alle gleich mögen? Solche Menschen gibt es ja. Was war der Grund dafür, dass Gott ausgerechnet ihn auf so außergewöhnliche Weise gebrauchen konnte, um sein Reich auszubreiten und seinem Volk so viel Frieden, Wohlstand und so eine gute Zeit zu bringen, wie das im Alten Testament alles andere als üblich war. Wenn du dich näher mit David beschäftigst, wenn du sein Leben mal in der Bibel studierst, dann wirst du feststellen, dass es eine ganz besondere Sache gibt, warum Gott ausgerechnet ihn erwählt hat, warum Gott ausgerechnet mit ihm Geschichte geschrieben hat, warum Gott ausgerechnet ihn gebraucht hat. Und das war sein Herz. Wir Menschen, wir urteilen nach dem Äußeren, aber Gott schaut in das Herz. Und er sah das Herz von David und es war ein Herz nach dem Willen Gottes. Und ich möchte mit dir jetzt den heutigen Predigttext lesen, und zwar 1. Samuel, Kapitel 16, die Verse 1 bis 13. Saul war zu dieser Zeit König in Israel, aber Saul lehnte sich gegen Gottes Willen auf und Gott wandte sich von ihm ab und er beschloss, einen neuen König über Israel einzusetzen. Und er schickte seinen Propheten Samuel hinaus, um diesen neuen König, den er bereits ausgewählt hatte, zu finden und zu salben. Ich lese euch das jetzt mal vor, diese 13 Verse. Der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König ausgewählt. Aber Samuel fragte: Wie kann ich das tun? Wenn Saul davon hört, wird er mich töten. Nimm eine junge Kuh mit, antwortete der Herr, und sage, dass du gekommen bist, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Lade Isai dazu ein, und ich werde dir zeigen, was du tun und welchen seiner Söhne du für mich salben sollst. Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte. Als er in Bethlehem ankam, bekamen die Ältesten der Stadt Angst und fragten: Kommst du in Frieden? Ja, in Frieden, antwortete Samuel. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Reinigt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Dann vollzog Samuel den Reinigungsritus für Isai und seine Söhne und lud auch sie zum Schlachtopfer ein. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte: Sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel: Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Dann befahl Isai, seinem Sohn Abinadab vor Samuel hinzutreten. Aber Samuel sagte: Auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. Als nächstes rief Isai Schammah, aber Samuel sagte: Auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Auf diese Weise wurde Samuel 7 Söhne Isais vorgestellt. Doch Samuel sagte zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Dann fragte er: Sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Da ließ Isai ihn holen. Er war sonnengebräunt, gut aussehend und hatte schöne Augen. Und der Herr sprach: Ja, das ist er. Salbe ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. Ich weiß ja jetzt nicht, ob ihr eine Ahnung habt, wie so eine Predigt zustande kommt. Ja, wir haben jetzt den Predigttext gelesen. Wie entsteht jetzt da eine Predigt? Und ich befürchte ja, dass manche von euch einfach denken: Naja, Udo ist Pastor, der schlägt die Bibel auf und dann weiß er halt Bescheid. Ja? Wird schon wissen, was da steht. So nach dem Motto: Ich nehme meine Bibel, schlag sie auf und dann springt mir die ganze Weisheit entgegen. dann springt mir all diese geistlichen Wahrheiten förmlich ins Gesicht. Ja, und dann suchen sich diese Wahrheiten durch die verschiedenen Körperöffnungen ihren Weg in mein Hirn. Dort werden sie dann aufgearbeitet und dann wandern sie wieder durch den Hals, über die Schulter, die Arme entlang, meine Fingerspitzen, die dann schon bereit sind, auf der Tastatur meines Laptops, um das zu Papier zu bringen. Aber so läuft das nicht. Wenn ich so einen Text wie den anschaue, dann geht es mir wahrscheinlich so wie vielen von euch. Ich verstehe dann erstmal nur Bahnhof. Und dann muss ich mir das nochmal durchlesen. Nicht nur einmal, zweimal, vielleicht auch dreimal oder viermal oder fünfmal. Und ich bete dann auch, ich bitte Gott, mir zu zeigen, was dieser Text für mich heute bedeutet. Was dieser Text mir für mein Leben sagen soll. Der Text ist ja jetzt nicht mehr der Jüngste, ist ja schon ein bisschen alt. Hat das überhaupt noch was zu sagen für mein Leben heute? Und dann hole ich mir auch Hilfe von anderen Leuten, die schlaue Bibelkommentare geschrieben haben. Und dann vergleiche ich die verschiedenen Meinungen. Und so langsam aber sicher kristallisiert sich dann im Laufe der Woche so eine Message raus, wo ich denke, ich glaube, das ist es, was Gott uns durch diesen Text sagen will. Und in diesem Fall war es so, dass ich wirklich den Eindruck hatte, euch durch diesen Text zu ermutigen, positiv zu sein. Und ich sage euch auch, warum. Ich werde euch die Gründe dafür nennen. Der erste Punkt, sei positiv, denn Gott sieht das Herz an und nicht die Herkunft. In der Welt, da spielt die Herkunft eine große Rolle. Wer wird der neue König? Natürlich der älteste Sohn des bisherigen Königs. In manchen Ländern ist es ein bisschen anders, in Großbritannien zum Beispiel, da darf auch die älteste Tochter Königin werden. Aber grundsätzlich gilt, Nachfolger des Königs wird das älteste Kind, ältester Sohn oder älteste Tochter. Wer wird Nachfolger des Firmenchefs? Gerade bei uns in Deutschland, wo es ja viele familienbetriebene, mittelständische Unternehmen gibt, ist es so, dass ganz oft der Sohn oder die Tochter in die Fußstapfen des Vaters tritt und das Unternehmen weiterführt. So funktionieren die Prinzipien der Welt. Wenn du in die richtige Herkunftsfamilie hineingeboren wirst, dann hast du die beste Chancen auf ein erfolgreiches Leben. Und in Vers 4 haben wir eben gerade gelesen, dass Samuel nach Bethlehem geschickt wurde. Heute kennen wir Bethlehem natürlich. Für uns ist das eine bekannte Ortschaft. Aber zur damaligen Zeit war dieses Nest völlig unbedeutend. Das kannst du nicht vergleichen mit großen Städten oder Metropolen wie Berlin, Hamburg oder München, die allein schon aufgrund ihrer Größe und ihrer Sehenswürdigkeiten jeder kennt, die berühmt sind, die bekannt sind. Bethlehem war völlig unbedeutend. Ein kleines Dorf, das nur wenige Leute kannten. Erst später, durch die Geburt von Jesus, wurde Bethlehem berühmt. Aber zur Zeit von David interessierte sich kein Mensch für dieses kleine Dorf. Und die Bedeutung von Bethlehem wird sehr zutreffend in Micha Kapitel 5, Vers 1 beschrieben. Da heißt es, aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat sagt der Herr, du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der mein Volk Israel führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück in fernster Vergangenheit. Das ist eine Prophetie auf Jesus Christus. Aber bevor Jesus in Bethlehem geboren wurde, wurde dort ein anderer Junge geboren, nämlich David. Und auch hier wird Bethlehem als klein, als unbedeutend beschrieben. Und auch die Herkunftsfamilie von David, die war nicht irgendwie auffällig, war nichts Besonderes. Auch sein Vater Isai war alles andere als bekannt und schon gar keine Berühmtheit. Isai war ein einfacher Mann, der einer einfachen Familie vorstand. Weder der Geburtsort noch die Herkunftsfamilie von David waren irgendwie außergewöhnlich. Das zeigt uns, dass für Gott die Herkunft keine Rolle spielt. Zu Gottes Wesen gehört es, dass er auf den Einzelnen schaut, auf den Menschen. Gott schaut auf das Herz. Das ist eine gute Nachricht, wie ich finde. Das ist eine gute Nachricht. Gott schaut auf dein Herz und lässt sich nicht von irgendwelchen anderen Dingen beeindrucken. In der Welt ist das anders. Da spielt die Herkunft eine wichtige Rolle. Da zählst du was, wenn du die richtige Herkunft hast. Da zählst du was, wenn du in eine Akademikerfamilie hineingeboren wirst. Da zählst du etwas, wenn du in eine Unternehmerfamilie reingeboren wirst. Da zählst du etwas, wenn du in eine reiche, wohlhabende Familie hineingeboren wirst. Und da gibt es auch Vorurteile, wenn du die falsche Herkunft hast, wenn du die falsche Abstammung hast. Hey, wenn deine Eltern schon einfache Leute waren, vielleicht sogar arbeitslos oder Sozialhilfeempfänger, hey, was soll dann aus dir bloß werden? Oder wenn du in der falschen Gegend geboren wurdest, tja, Pech gehabt, dann bist du halt ein blöder Ossi oder ein primitiver Bayer oder ein dummer Ostfriese oder ein Ausländer. Solche Vorurteile finden wir auch in der Bibel, die gab es schon immer. Johannes der Täufer sagte mal zu den Pharisäern, es genügt nicht zu sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams, uns kann nichts geschehen, das beweist gar nichts. Wenn Gott wollte, könnte er aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Johannes der Täufer bestätigt hier, dass es nicht auf die Herkunft ankommt. Für Gott hat die Herkunft, die Abstammung absolut keine Bedeutung. Sogar Jesus wurde mit diesem Schubladendenken konfrontiert. Nur weil er in Nazareth aufgewachsen ist, hat man ihm nichts zugetraut, hat man ihn abqualifiziert. Schaut mal im ersten Kapitel Johannesevangelium ab Vers 45, da heißt es, kurze Zeit später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm, endlich haben wir den gefunden, von dem Mose und die Propheten sprechen. Er heißt Jesus und ist der Sohn von Josef aus Nazareth. Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Jesus wurde in Bethlehem geboren und ist in Nazareth aufgewachsen. Das sind beides wirklich völlig unbedeutende Ortschaften. Und auch seine Eltern waren ganz einfache, unbedeutende Leute. Aber Gott zeigt uns, dass es darauf überhaupt nicht ankommt. Die richtige Herzenseinstellung, das richtige Herz ist Gott wichtiger. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott schaut auf dein Herz und nicht auf deine Herkunft. Keiner hat aufgrund seiner Herkunft oder aufgrund seiner Abstammung bei Gott eine schlechte Ausgangsposition. Ich denke, das ist schon mal ein Punkt, um positiv zu sein. Aber ich habe noch mehr gute Nachrichten. Sei positiv, denn Gott sieht das Herz an und nicht das Aussehen. Gott sieht das Herz an und nicht das Aussehen. Wir haben vorhin im 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 6 gelesen, 6 bis 7a. Und da heißt es, als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte, sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren und von seiner Größe blenden. Es ist schon erstaunlich, dass ein Mann wie Samuel, ein Prophet, ein Mann Gottes, sich vom Äußeren eines Menschen beeindrucken lässt. Wow, was für ein toller Typ. So muss der künftige König von Israel aussehen. Aber ich glaube, die Reaktion von Samuel ist völlig normal, ist menschlich. Und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich zugeben, dass auch ich mich ganz oft vom Aussehen von Menschen beeindrucken lasse. Aber Gott sagt, nein, das Aussehen zählt bei mir nicht. Deine tolle Figur zählt bei mir nicht. Dein schönes Gesicht, all das zählt bei mir nicht. Nicht die Optik ist entscheidend, nicht die äußere Erscheinung. Alles, was bei mir zählt, ist dein Herz. Ich weiß nicht, ob diese Botschaft jetzt in diesem Moment wirklich bei dir ankommt, ob du diese Botschaft jetzt in diesem Moment auch wirklich verstehst. Findest du irgendetwas an deinem Äußeren nicht gut genug? Gibt es irgendetwas an deinem Äußeren, mit dem du nicht zufrieden bist, worunter du leidest? Vielleicht denkst du, du bist zu groß oder zu klein, zu dick oder zu dünn. Wie denkst du über deine Augen oder über deine Nase, über deine Ohren oder über deinen Hintern? Auf all das achtet Gott nicht wirklich. Es interessiert ihn nicht, ob du gerade Diät machst. Es interessiert ihn nicht, ob du gerade im Friseursalon sitzt oder im Nagelstudio und an deinem Äußeren arbeiten lässt. Was immer du auch für dein äußeres Erscheinungsbild tust, wie sehr du auch mit deinem äußeren Erscheinungsbild unzufrieden bist, Gott schaut auf dein Herz und nicht auf dein Aussehen. Ich habe noch mehr gute Nachrichten für dich. Sei positiv, denn Gott sieht das Herz an und nicht dein Alter. Als Gott David als den künftigen König von Israel auserwählte, da richtete er sich nicht nach dem Alter. Gott sagte nicht, für wichtige Aufgaben, für verantwortungsbewusste Aufgaben, da suche ich mir einen Mann, der Erfahrung hat. Das hat er nicht gesagt. Wenn Gott so denken würde, dann wäre die Wahl auf Eliab gefallen, weil das war der älteste Sohn von Isai. Gott schaut auf etwas anderes. Er schaut auf die innere Einstellung. Er schaut auf die innere Motivation. Er schaut auf das Herz. Gott macht hier durch seinen Propheten eine klare Ansage. Dann fragt Samuel, sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Isai war gar nicht auf die Idee gekommen, dass ein Jüngster überhaupt ein Thema ist bei der Wahl des neuen Königs. Aber Samuel sagt, lass ihn sofort holen. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Das Alter ist kein Kriterium für Gott. Leider denken auch viele Christen, dass junge Leute nichts für Gott anfangen können. Die haben noch keine Erfahrung, die sind noch nicht reif genug, die haben noch nicht das erforderliche Bibelwissen. Aber Leute, das ist absoluter Blödsinn. Jeremia, der große Prophet Jeremia, als der berufen wurde, da sagte er auch, hey, Moment, da stimmt was nicht. Ich bin noch viel zu jung. Und Gott ermahnte ihn. Er hat ihn zurechtgewiesen. Weißt du, was Gott zu Jeremia gesagt hat? Sag nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Und auch als viel, viel später in der Gemeinde in Ephesus die Stelle des Leiters zu besetzen war, als da ein Pastor gesucht wurde, da hat Paulus einen jungen Mann in dieses Amt eingesetzt. Und auch damals gab es Widerstände. Auch da gab es Leute, die gesagt haben, nein, der ist viel zu jung. Das kann der nicht, das schafft er nicht. Aber Paulus hat an dieser Entscheidung festgehalten, weil er wusste, dass sie Gottes Willen entspricht. Im 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 12 lesen wir, niemand soll dich geringschätzen, nur weil du jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lebst, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Auch hier geht es wieder nur um eine einzige Sache. Es geht nicht um das Alter. Es geht um die richtige Herzenseinstellung. Es geht um dein Herz. Und auch wenn ich in diesen Beispielen, die ich jetzt gerade genannt habe, hauptsächlich junge Menschen ganz besonders ermutigt werden, so ist das auch eine Ermutigung für die Älteren unter uns. Das ist eine Ermutigung für Menschen jeden Alters. Denn was Gott hier sagen will, ist doch Folgendes. Ich gebrauche junge Menschen nicht, weil sie jung sind. Ich gebrauche alte Menschen nicht, weil sie alt sind. Entscheidend ist das Herz. Entscheidend ist nicht, ob du alt bist oder jung. Entscheidend ist, ob du bereit bist oder nicht. Entscheidend ist dein Herz. Ich habe weitere gute Nachrichten für dich. Wenn Gott dein Herz ansieht, dann erwartet er erstmal kein perfektes, durch und durch geheiligtes Herz. Gott sucht nach Herzen, wie David eins hatte. Gott sucht nach Herzen, die bereit sind, sich verändern zu lassen. Und das bringt uns zum vierten Punkt. Sei positiv, denn Gott verändert das Herz der Willigen und Demütigen. David war ein treuer und ein verantwortungsbewusster Diener. Er diente mit voller Hingabe. Obwohl er der jüngste Sohn war, schickte der Vater ihn hinaus in die Einsamkeit, um die Schafherde zu hüten. Und Leute, das war kein Traumjob. Das war harte Arbeit, ganz allein da draußen. Aber David hatte ein Herz, das sich fügte. Er hatte ein Herz, das bereit war, die ihm zugeteilten Aufgaben willig, demütig und dienstbereit zu übernehmen. Er war ein Mann, der auch in kleinen Dingen treu war. Schafhirte. Das war jetzt kein Job, der besonders angesehen war. Das Ansehen, das bekamen die Eigentümer der Schafe, aber nicht die Schafhirten. Schafhirte. Das war kein Job auf der großen Bühne oder in der Öffentlichkeit, vor großem Publikum. Aber David war treu. Er suchte nicht nach Ruhm und Ehre. Er übernahm willig den Dienst, der ihm übertragen wurde, und übte ihn demütig aus. Das ist ein Herz, wie Gott es liebt. Ein williges, demütiges und dienstbereites Herz. Und willig, demütig und dienstbereit zu sein, das ist keine Frage der Herkunft. Das ist keine Frage des Aussehens. Das ist keine Frage des Alters. Und das ist auch keine Frage deiner Begabungen und deines Talents. Sondern willig, demütig und dienstbereit zu sein, das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die jeder von uns, jeder einzelne von uns treffen kann und treffen muss. Ist es dein Wunsch, Gott zu dienen? Ist es dein Wunsch, dich von Gott gebrauchen zu lassen? Ist es dein Wunsch, mit Gott Geschichte zu schreiben? Dann sei willig, demütig und dienstbereit. Gib Gott die Einwilligung, dein Herz zu verändern. Gott will dein Herz verändern. Aber wie tut er das? Wie verändert Gott dein Herz? Das ist die nächste gute Nachricht. Sei positiv, denn Gott verändert das Herz mit väterlicher Liebe. Was mich an David so begeistert, ist seine Liebe zu Gott. David suchte Gott, er fand Gott, er lernte ihn besser kennen und er erkannte, dass Gott ein liebender Vater ist. Dass Gott absolut vollkommen und gerecht ist. Und er beschreibt das auch in seinen Psalmen. Im Psalm 27 hören wir von David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, wird doch der Herr mich aufnehmen. David wusste, selbst wenn mich alle verlassen, wenn ich sogar von meiner Familie verstoßen werde, mein Vater im Himmel wird mich aufnehmen. Er wird für mich da sein. Er wird sich um mich kümmern mit seiner väterlichen Liebe. In einem anderen Psalm schreibt er: Vater der Weisen, Anwalt der Witwen, das ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott gibt den Einsamen ein Zuhause, er befreit die Gefangenen und schenkt ihnen Freude. Wer sich aber gegen ihn auflehnt, für den hält er Hunger und Not bereit. Auch hier wird Gott wieder als Vater beschrieben, als Vater der Weisen und auch als Anwalt der Witwen, als Verteidiger der Witwen. Weise und Witwen, das waren in der damaligen Zeit Menschen, die am Rande der Gesellschaft standen. Das waren Randgruppen, die gehörten zu den Schwächsten. Diese Menschen waren auf Hilfe angewiesen. Wenn du auf Hilfe angewiesen bist, dann darfst du auf Gott, der dein Vater ist, und auf Gott, der dein Anwalt ist, vertrauen. Er beschützt dich. Er kämpft für deine Rechte. David wusste, mein Vater im Himmel liebt mich. Er beschützt mich und er kämpft für mich. Und deshalb konnte er auch sagen: Vater, ich vertraue dir. Ich gebe dir mein Herz. Nimm du mein Herz und verändere mein Herz. Mach es zu einem Herzen nach deinem Willen, zu einem Herzen, wie es dir gefällt. Mein Wunsch ist es, dass auch du das sagen kannst, genauso wie David, voller Vertrauen. Wenn ich ehrlich in mich hineinschaue, dann entdecke ich viele Dinge in meinem Herzen, die nicht so sind, wie Gott sich das vorstellt. Dann entdecke ich viele Dinge in meinem Herzen, die nicht so sind, wie Gott das gerne hätte, wie Gott das gefallen würde. Und manchmal versuche ich dann krampfhaft, Dinge besser zu machen. Ich versuche, diese Veränderung selbst herbeizuführen. Ich muss hilfsbereiter sein, ich muss freundlicher sein, ich muss netter sein, ich muss mehr Mitleid haben. Und ich muss dann aufpassen, dass das nicht so eine Art Gesetzlichkeit wird, wo ich krampfhaft versuche, es allen recht zu machen. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass Gott es ist, nur Gott, der diese Veränderung in meinem Herzen herbeiführen kann. Aber ich muss bereit sein, mein Herz von ihm verändern zu lassen. Wenn ich wirklich bereit bin, mein Herz von Gott verändern zu lassen, dann wird er es auch tun. Dann wird er sein Gesetz auf mein Herz schreiben. Im Hebräerbrief steht dazu: Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinen Gesetzen füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Was hier 70 Jahre nach der Geburt von Jesus im Hebräerbrief geschrieben wurde, das spürte David schon 1000 Jahre vorher. Gott ist in der Lage, seine Gebote auf unser Herz zu schreiben. Und dadurch formt und verändert er unser Herz. So ist unser Gott. Er ist unser liebender und allmächtiger Vater. Und er will unser Herz. Wenn er unser Herz füllen darf mit seiner Liebe, mit seiner Wahrheit, mit seinem Frieden und mit seiner Freude, dann wird er jeden einzelnen von uns zu einem Menschen formen, der voller Hingabe nach Gottes Willen lebt. Ich komme zum letzten Punkt. Sei positiv, denn Gott verändert das Herz durch die Erneuerung der Gedanken. Und David war in großer Bedrängnis, aber er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wenn du diesen Vers in seinem Kontext liest, wenn du mal in der Bibel nachschaust, was da gerade los war, dann wirst du feststellen, dass sich David in diesem Moment gerade in einer sehr schwierigen Situation befand. Man hat ihm ja unberechtigterweise Vorwürfe gemacht und diese Vorwürfe, die gingen so weit, dass die Leute ihn steinigen wollten. Sie wollten ihn töten. Aber David wehrt sich nicht. Er schlägt nicht zurück und er rennt auch nicht davon, sondern er stärkt sich im Herrn. Und hier an dieser Stelle wird nicht näher beschrieben, was das denn bedeutet, er stärkt sich im Herrn. Aber wenn du dich mal mit dem Leben von David intensiver beschäftigst, wenn du das Leben von David mal in der Bibel studierst, dann weißt du sofort, was damit gemeint ist. Er stärkt sich im Herrn. David hat gebetet, er hat zu Gott gefleht und er hat Lieder gesungen für Gott. Und das soll auch für dich eine Ermutigung sein. Wenn du dich in einer schwierigen Situation befindest, dann stärke dich im Herrn. Stärke dich im Herrn. Bete Gott an. Flehe Gott an, sing ihm Lieder zu seiner Ehre. David hat das getan und es ist etwas passiert. Durch sein Gebet, durch sein Flehen, durch seinen Lobpreis drang er in die Gedanken Gottes vor und ließ seine eigenen Gedanken dadurch erneuern. Das Negative um David herum wurde durch Gottes positive Gedanken überwunden. David empfängt ganz real im Gebet und im Lobpreis Gottes positive Gedanken und lässt seine eigenen Gedanken dadurch erneuern. Gott verändert dein Herz durch die Erneuerung deiner Gedanken, weil er dich zu einem neuen Menschen machen will. Zu einem Menschen, der gemeinsam mit ihm, gemeinsam mit Gott Geschichte schreiben soll. Wir haben heute Morgen jetzt wirklich nur ein paar Verse aus der Bibel gemeinsam betrachtet. Das war wirklich nur eine ganz kurze Momentaufnahme aus dem Leben von David. Und dennoch haben wir jede Menge Gründe gefunden, um positiv zu sein. Und wenn du die Bibel aufschlägst, wenn du die Bibel liest, wenn du die Bibel regelmäßig liest, dann wirst du feststellen, jeden einzelnen Tag aufs Neue, dass du täglich neue Gründe finden wirst in Gottes Wort, um positiv zu sein. Das verspreche ich dir. Wir haben den Schöpfer des ganzen Universums an unserer Seite. Für Gott ist keine Situation zu schwierig, zu chaotisch oder zu aussichtslos. Für Gott ist nichts unmöglich. Alles, wirklich alles wird uns zum Besten dienen, wenn wir Gott lieben. So steht es in Gottes Wort, im Römerbrief. Glaubst du das? Sprich ein lautes und deutliches Nein zu deinen Ängsten, zu deiner Hoffnungslosigkeit und zu deinen Zweifeln, die permanent versuchen, sich in deinem Herz einzunisten. Sei positiv und sprich ein lautes und deutliches Ja zu Gott. Sprich ein lautes und deutliches Ja zu Gott. Gib ihm dein Herz. Trau dich und lass dein Herz von ihm verändern. Amen.